Es war schon interessant. Ein seltsamer Hotelbesitzer, dieser Don Emanuel in der spanischen Stadt Gijón. Als ein Besucher aus dem Hotelfenster guckte, da sah er, wie immer gegen Mittag gegenüber vom Hotel auf einem offenen Platz sich Menschen sammelten, zerlumpte Menschen, arme Menschen, teilweise verkrüppelte Menschen. Und dann trafen sie sich dort und dann kam pünktlich zur Mittagszeit Don Manuel mit seinem Gefolge und herrlich zubereiteten Gerichten über die Straße rüber, bediente sie, goss ihnen die Getränke kunstvoll ein. Der Besucher konnte das gar nicht fassen. Er sagt, was geschieht eigentlich da? Fragt er den Don Emanuel in einer stillen Stunde. Und da erzählte er ihm, was geschehen war. Es ging zurück auf die Zeit des spanischen Bürgerkriegs, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Da war dieser Don Emanuel von den Aufständischen ohne irgendeinen Grund an die Wand gestellt worden. Er sollte erschossen werden. Standgericht. Und er wusste nicht warum. Und da tauchte plötzlich vor dem Exekutionskommando ein kranker, verkrüppelter Mann in Lumpen auf und redete wie wild auf die Leute des Erschießungskommandos ein. Und damit rettete er Don Emanuel das Leben. Und da fasste dieser Don Emanuel den Entschluss, ich werde die Armen des Städtchens nicht nur speisen, sondern auch ehren aus Dankbarkeit. Denn sie haben mir das Leben gerettet. Und dann hat seine Frau gesagt, ja, reicht es nicht aus, wenn du einmal zum Gedenktag, einmal im Jahr diese Speisung der Armen vornimmst. Und Don Emanuel hat darauf geantwortet, tja, aber sag selbst, hat mir Gott mein Leben nur für einen Jahrestag geschenkt? Oder für alle Jahrestage? Hat er es mir nicht Tag um Tag wiedergegeben, mein Leben durch jenen Krüppel, der dann verschwand aus meinem Leben, der nicht mal versuchte, sich den Lohn abzuholen und der es ganz tat, um mich zu retten und mir zu helfen. Durch ihn hat Gott mir das Leben wieder geschenkt. Ein Geschenk, das ich niemals werde vergüten können. Und darum will ich jeden Tag die Armen speisen, weil Gott mir jeden Tag geschenkt hat. Das soll wirklich passiert sein. Und wir sehen, für diesen Don Emanuel war der Dank keine lästige Pflicht, weil er begriffen hatte, wie viel Grund ihm Gott zum Danken gibt. Beim Danken geht es ja nicht nur um Höflichkeit, sondern Dank ist Herzenssache. Und man merkt in der Regel auch, wenn jemand so sein Herz etwas auf der Zunge trägt, ob der Dank wirklich von innen rauskommt oder ob das einfach nur ein Lippenbekenntnis ist. Und das gilt Gott gegenüber erst recht. Und darum ist die Bibel voller Aufforderung zum Danken. Psalm 92, Vers 2. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen, deinem heiligen Namen, du Höchster. Oder Psalm 97, Vers 12. Ihr Gerechten, freut euch des Herrn und dankt ihm und preiset seine Heiligkeit. Oder Psalm 106, Vers 1 und Psalm 107, Vers 1, genauso. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Danket. Und es fällt hier auf diese enge Verbindung von Dank und Freude. Von Freude und Dank. Oft haben wir so wenig Freude, weil wir so wenig danken. Und so wenig Dankbarkeit, weil wir so wenig Freude haben. Der Erntedanktag nun ist eine gute Tradition im Verlauf des Kirchenjahres. Es geht ja nicht darum, dass wir sozusagen einen Sonntag nehmen, um unseren Dank für das ganze Jahr abzustatten. Hat Don Emanuel auch nicht gemacht. Aber der Erntedanktag ist eine Erinnerung für jeden Tag. Für jeden Tag, den Gott uns schenkt. Und was würde das verändern an unserem Leben, wenn wir uns jeden Tag nur 5 Minuten Zeit nehmen, uns still hinzusetzen im Gebet vor Gott und ihm 5 Minuten lang nur zu danken? Versuchen Sie das mal. Wahrscheinlich machen Sie es sowieso schon, aber wenn nicht, versuchen Sie es mal. 5 Minuten jeden Tag Gott nur zu danken. Bei uns kommt das Danken oft zu kurz. Warum? Das ist nicht einfach nur ein Mangel an Höflichkeit, sondern es betrübt unseren Schöpfer. Das müssen wir wissen, dass unser Mangel an Dank unseren Schöpfer betrübt und uns selbst oft auch die Freude raubt. Psalm 50, Vers 23 sagt, da sagt Gott, wer Dank opfert, der preiset mich. Wer Dank opfert, der preiset mich. Wie kommt es, dass unser Dank oft so schmallippig ausfällt Gott gegenüber und so kärglich? Der Predigttext heute zeigt einen der wichtigsten Gründe für unseren Mangel an Dank. Und wahrscheinlich gehört dieser Text darum zu den klassischen Predigttexten des Erntedanktages. Ein klassischer Erntedanktext, Matthäus 6, Vers 25 bis 34. Worte unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn wir dieses Problem in den Griff bekommen werden, das uns so sehr am Danken hindert, dieses Problem, das der Herr Jesus hier verhandelt, dann wird in unser Leben ein ganz neuer, ein ganz anderer Grundton hineinziehen. In diesen Versen, da spricht Jesus nämlich über eine Macht. Eine Macht in dieser Welt. Diese Macht ist unsichtbar, aber jeder kennt sie. Diese Macht kann plötzlich zuschlagen oder sich langsam heranschleichen. Es ist eine lähmende Macht. Es ist eine Macht, die schon in kleiner Ausfertigung große Wirkung erzielen kann. Sie kann uns den Schlaf rauben. Sie kann uns in unsere Träume verfolgen. Diese Macht kann sich schon beim Aufwachen wie ein Klammergriff um unser Herz legen. Diese Macht hat einen einfachen Namen. Es ist die Sorge. Es ist die Sorge. Paul Schütz, der Theologe, hat gesagt, die Sorge um das Leben ist der größte Tyrann, der ein ganzes Heer von Schergen und Bütteln befehligt, um uns zu Knechten zu machen. Und in seinem Gefolge stehen Misstrauen, Angst, Verzagtheit, Murren, Nörgeln, Gereiztheit, Verbitterung, man könnte auch sagen Undankbarkeit. Fast alles zusammen. Sorge, das ist wie radioaktiver Müll in unserem Herzen. Und wenn die Sorge nicht entsorgt wird, dann wird sie unser Herz verseuchen. Dann wird sie unser Herz verseuchen, sie wird von dort aus den ganzen Menschen verändern. Das englische Wort für Sorge kommt von einem alten Ausdruck, der so viel bedeutet wie strangulieren, erwürgen. Und genau das ist die Wirkung von Sorge. Sie erwürgt uns, sie stranguliert uns. Sie nimmt uns die Luft und die Freude. Mir sagte mal jemand, man denkt immer, wenn das und das vorbei ist, wenn die und die Hürde erstmal geschafft ist, dann kann ich endlich sorgenfrei leben. Wenn die Krankheit weg ist, der Vorsorgetermin beim Arzt oder wenn über diese Hürde mit den unbezahlten Rechnungen, wenn ich da endlich drüber weg bin oder wenn ich den und den Auftrag gekriegt habe als Geschäftsmann oder die und die Klausur geschrieben habe in der Schule, dann bin ich die Sorge endlich los. Und kaum habe ich es geschafft, schaut schon wieder die nächste Sorge um die Ecke. Und wie sie nicken, zeigt mir, dass sie das alle genauso kennen. Das ist so. Und Jesus weiß das natürlich. Und darum räumt er diesem Thema Sorgen auch einen entsprechenden Raum ein, um unser Herz frei zu machen von der Sorge und Platz zu schaffen für den Dank. Und dreimal sagt Jesus hier, sorgt nicht. In Vers 25, in Vers 31 und in Vers 34. Darum sage ich, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie. Doch seid ihr denn nicht viel mehr wert als sie? Viel mehr wert. Wer ist unter euch, der seines Lebens länger auch nur eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut doch die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht. Auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass selbst Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet war wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen. Und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Und darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeder Tag seine eigene Plage habe. Herr Jesus, und jetzt bitten wir dich, dass du uns wirklich durch diese Worte ganz persönlich ansprichst und jedem von uns dort hilfst, wo er es braucht. Amen. Sorgen ist sinnlos. Das ist die These dessen, was Jesus hier sagt. Sorgen ist sinnlos und die Sorgen sind sinnlos. Und es ist ganz auffällig, wie der Jesus hier argumentiert, wie er zum Mitdenken auffordert, wie er Zwischenfragen stellt. Man könnte über diesen Text drüber schreiben, gute Gründe gegen die Angst. Gute Gründe gegen die Angst. Keine Beruhigungspille gegen die Angst, kein Geheimrezept, sondern Jesus sagt, hör zu, denk mit, sieh doch mal, mach die Augen auf. Jesus wendet sich erstmal an unseren Verstand. Das ist hochinteressant. Er legt uns eine Begründung vor. Er geht gleich rein in diese Sache mit dem Wort darum. Das ist auch im Griechischen so. Am Anfang steht darum. Und wenn Jesus darum sagt, fragen wir natürlich immer gleich, warum? Was hast du vorher gesagt? Und in dem Vers vorher hatte der Jesus nochmal gesagt, dass ein Christ einem Herrn gehört und nicht sich selbst. Da hat Jesus gesagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon dienen. Niemand kann zwei Herren dienen. Und wenn du Christ bist, dann gehörst du einem Herrn. Und wenn du einem Herrn gehörst, das ist wie bei jedem Diener, bei jedem Sklaven. Das ist erst recht bei jedem Gotteskind, das einem Herrn gehört, dann bist du versorgt. Dann übernimmt er die Verantwortung für dich. Dann kümmert er sich um dich, dieser Herr. Das hat Jesus in Vers 24 deutlich gemacht. Ein Christ hat einen Herrn, er gehört nicht sich selbst. Und weil Gott für euch verantwortlich ist, sagt Jesus, darum, damit beginnt dieser Absatz über das Sorgen, darum müsst ihr jetzt nicht für euer Leben euch Sorgen machen. Wenn sie dem Herrn gehören, gilt das für sie, was Jesus hier sagt. Wenn ihr Leben dem lebendigen Gott gehört, wenn sie sein Kind geworden sind durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus, wenn sie ihn als ihren Retter und Erlöser angerufen haben und gesagt haben, Herr, rette mich, vergib mir meine Schuld und lege du deine Hand auf mein Leben, sei du mein König und mein Herr, dann gilt das für sie. Und jetzt fährt Jesus vor und sagt, darum, weil Gott für euch verantwortlich ist, sorgt nicht um euer Leben. Und Leben, das ist ein ganz umfassender Begriff. Das heißt, alles, was ihr zum Leben braucht. Und dann bringt Jesus einige Beispiele, die so zur Grundausstattung unseres Lebens gehören. Essen, Trinken, Kleidung, später geht es noch um die Lebenserfahrung. Aber der Begriff, die Lebenserwartung, aber der Begriff, der alles einschließt, ist der Begriff Leben. Und so fragt Jesus ja auch, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Es geht um den ganzen Menschen. Und die Logik dieses Satzes ist ganz einfach. Jesus sagt, Leute, wenn Gott uns schon das gesamte Leben gegeben hat, Leib und Leben, dann wird er uns auch die Einzelheiten wie Essen und Trinken nicht vorenthalten. Wenn er uns den Körper gegeben hat, dann wird es uns auch an Kleidung nicht fehlen. Das ist die Argumentation in Vers 25. Und damit verwendet der Jesus eine klassische Methode der Logik. Nämlich den Rückschluss vom Größeren zum Kleineren. Das ist eine ganz klassische logische Methode. Also, wenn jemand schon ein Salto rückwärts kann, dann wird er wohl auch einen Purzelbaum vorwärts schaffen. Das ist der Rückschluss vom Größeren zum Kleineren. Oder wenn Gott das Leben gibt, das Größere, dann sorgt er auch für die Einzelausstattung, das Kleinere. Wenn Gott uns hier in diese Welt gestellt hat, dann lässt er uns nicht nackt und bloß durchs Leben unter freiem Himmel einfach laufen und lässt er uns nicht stehen. Dann bringt er die Sache auch zu Ende. Wenn jemand schon ein Auto kauft, dann wird er wohl auch noch das Geld haben, ein bisschen Benzin da hineinzufüllen. Also der Rückschluss vom Größeren zum Kleineren. Darum geht's Jesus. Und jetzt sagt er, wenn er euch das Leben geschenkt hat, der lebendige Gott, dann wird er euch doch auch das geben, was ihr braucht. Und das ist der erste triftige Grund, warum sie sich nicht sorgen müssen. Warum sie sich bei einigermaßen klarem Verstand gar nicht sorgen dürfen. Der erste Grund, den Jesus hier nennt, heißt, Gott gibt, was ihr braucht. Gott gibt, was ihr braucht. Das ist der erste Punkt, den Sie sich aufschreiben können. Gott gibt, was ihr braucht. Das gehört zu Gottes Beruf. Das gehört zu seinem Plan für euer Leben. Dass er euch gibt, was ihr braucht. Gott ist zuständig für die gesamte Palette unserer Bedürfnisse. Er kennt das. Und es ist seltsam, schauen Sie, viele Menschen glauben, dass Gott ihnen einen unsterblichen Geist gegeben hat, dass Gott sie mit einem Gehirn ausgestattet hat, dass Gott ihnen Würde, Identität, all das gegeben hat. Das glauben sie. Aber was das praktische Leben angeht, da fürchten viele, Gott könnte plötzlich nicht mehr zuständig sein. Gott könnte irgendwie so weit weg sein, dass er nicht hört und sieht und sich nicht so richtig drum kümmern kann. Das ist manchmal unser Lebensgefühl, was so die ganz praktischen Dinge angeht. Aber die Bibel sagt es anders. Jesus hat einige Kapitel später gesagt, in Matthäus 10, Vers 30, die Haare auf eurem Haupt sind gezählt. Das haben sie noch nicht mal selbst bei sich gemacht. Bei einigen geht es etwas leichter und bei anderen etwas schwerer. Aber die Haare auf eurem Haupt, sagt Jesus, sind gezählt. So genau kennt Gott euch und eure Situation. Gott sieht hin. Gott sorgt für das tägliche Brot. Und wenn ihr das glaubt, dass euer ganzes Leben von Gott kommt, wenn du das glaubst, dass Gott in diese Welt eingreifen kann, dann sind doch deine Sorgen völlig unlogisch. Dann musst du doch davon ausgehen, dass Gott gibt, was ihr braucht. Wir haben genügend ausdrückliche Zusagen in der Bibel, dass er das tun wird. Also Jesus richtet sich hier an Leute, für die Gott eine Realität ist, eine Wirklichkeit. Und er sagt, wenn du schon damit rechnest, dass Gott lebt, und wenn du damit rechnest, dass er dir dein Leben geschenkt hat, dann musst du logischerweise davon ausgehen, dass er dich nicht unvollendet auf halber Strecke stehen lässt. Gott macht keine halben Sachen. Nicht mit dir und nicht mit dir und nicht mit dir. Er macht es einfach nicht. Das ist der erste logische Grund, warum Sorgen sinnlos sind. Gott gibt, was ihr braucht. Das ist so, als ob der Jesus sozusagen einen ersten Nagel einschlagen würde und sagt, haltet das fest. Und damit dieser Nagel auch hält, klopft Jesus ihn noch weiter fest. Er erklärt den Gedanken noch besser. Und schauen Sie mal, wie sehr der Herr Jesus da auf unsere Situation eingeht. Er macht das deutlich an einem einfachen Vergleich, Vers 26. Da sagt er, seht die Vögel unter dem Himmel an, die säen nicht, die ernten sich, sie sammeln sich in ihre Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. In Galiläa, da gab es viele Vögel und man kann sich vorstellen, dass da gerade so ein Schwarm in der Erde so ein bisschen rumpickt. Und Jesus sagt den Leuten, die drumherum stehen, schaut doch mal die Vögel euch an. Guckt genau hin. Die säen nicht und trotzdem verhungern sie nicht. Warum? Weil Gott sie versorgt. Ist doch klar. Euer Vater, sagt Jesus, er sagt nicht ihr Vater. Er ist der Schöpfer der Vögel, aber er ist der Vater seiner Kinder. Das ist nochmal ein ganz starker Unterschied. Er sagt, euer Vater. Überlegt das. Ihr seid, liegt ihm doch noch viel mehr am Herzen. Er sorgt schon sogar für die Vögel. Und wie viel mehr wird euer Vater für seine Kinder sorgen? Denkt doch einfach mal drüber nach. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Glaubt ihr allen Ernstes, dass Gott die Vögel besser versorgt als seine Kinder? Glaubt ihr das? Übrigens ist das keine Anstiftung zur Faulheit. Schauen Sie, die Vögel, die sind ja nicht untätig. Die picken mit ihren Schnäbeln, die machen viel Hektik, die strengen sich so richtig schön an, die Vögel. Und Jesus hat, das muss man ganz deutlich sagen, auch den Christen kein christliches Tischlein deck dich versprochen. So nach dem Motto, bete und dann lege deine Hände in den Schoß und Gott wird dir die Tauben schon in den Mund fliegen lassen. Das hat Jesus nirgendwo gesagt. Jesus hat gesagt, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Lukas 10, Vers 7. Und der Apostel Paulus hat das mal noch drastischer gesagt. Er hat gesagt, wer nicht arbeitet, und damit meint er nicht wegen Krankheit oder Alter, sondern aus Faulheit und Spinnerei. Da hat Paulus gesagt, wer nicht arbeitet, im Sinne von, wer nicht arbeitet wegen Faulheit und Spinnerei. Er sagt, der soll auch nicht essen. Wer faul ist, soll auch dann ordentlich Hunger haben. Das ist die gerechte Strafe dafür. Also Jesus redet nicht der Faulheit oder den Laschis das Wort. Jesus wendet sich nicht gegen sinnvolles Arbeiten, aber er wendet sich gegen sinnloses Sorgen. Und während die Jünger das Treiben der Vögel betrachten, schlägt Jesus diesen Nagel noch weiter fest. Vers 27, wieder ein logisches Argument. Er sagt, wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne nur zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Das ist das nächste Argument. Schauen Sie, hier geht es nicht ums Essen, sondern hier geht es noch um die viel empfindlichere Frage, wie lange lebe ich eigentlich noch? Und Jesus sagt, Sorgen bringt nichts. Du kannst dein Leben durch Sorgen nicht um eine einzige Elle verlängern. Elle, das war etwa ein halber Meter. Jesus sagt, dein Lebensweg wird durch Sorgen nicht 50 Zentimeter länger. Nicht 50 Zentimeter. Im Gegenteil, wie oft sagen wir das über jemanden, der hat sich totgesorgt. Der hat sich im wahrsten Sinne des Wortes totgesorgt. Und das ist auch medizinisch gut nachvollziehbar. Ein Mediziner hat das mal so formuliert. Er hat gesagt, Sorge beeinflusst den Kreislauf, das Herz, die Drüsen und das gesamte Nervensystem. Ich bin nie einem Menschen begegnet, der an Überarbeitung gestorben ist. Aber ich habe etliche erlebt, die sind an ihren Sorgen zugrunde gegangen. Da ist was dran. Sorgen bringen euch nicht weiter, sagt Jesus. Und damit es auch der Letzte wirklich begreift, gibt Jesus ihnen noch ein praktisches Beispiel zum Anfassen. Er zeigt auf die wilden Blumen, die dort wuchern. Die Lilien auf dem Feld. Die Lilien, das waren wilde Feldblumen, die so mitten in den Feldern rumstanden. Und dann sagt der Herr Jesus, warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht. Sie spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo, der König, in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von diesen. Schauen Sie mal, sogar Salomo, der bestgekleidetste, extravaganteste König Israels. Das kann man mit Fug und Recht sagen. Er war sicherlich der extravaganteste Typ auf dem Thron Israels, der für lange Jahre dort gesessen hat. Er war bekannt für seine feine Ausstattung, für seinen guten Zwirn. Und Jesus sagt, sogar der war nicht so farbenprächtig gekleidet wie einer von denen. Das ist doch interessant. Und dann klopft Jesus dieses Argument endgültig fest, dann haut er den Nagel endgültig rein in Vers 30, wenn er sagt, überleg doch mal, wenn nun Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, mit diesen schönen Lilien, mit diesen schönen Feldblumen, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr für euch tun? Getrocknetes Gras, wissen Sie, wofür das verwendet wurde? Als Brennstoff, als Öl. Das wurde als ganz normaler Brennstoff verbraucht. Und Jesus sagt, jetzt überlegt doch mal, dieses Gras, das wird bald verwertet, verwurstet, als Brennstoff landet es im Ofen. Und sogar dieses Gras umsorgt der Schöpfer, kleidet der Schöpfer mit der Herrlichkeit der Lilien auf dem Felde. Wie viel mehr wird er das doch mit euch tun, dass er für euch sorgt? Euch, die er nach seinem Bilde geschaffen hat. Euch, die er persönlich lieb hat. Wie viel mehr wird er sich um euch kümmern und um euch sorgen? Und Leute, wer das weiß und sich dann trotzdem noch um seine Lebensbedürfnisse zersorgt, der beleidigt eigentlich Gott. Das ist eigentlich ein Misstrauensvotum Gott gegenüber. Ja, und deswegen sagt ihr es auch am Ende dieses Verses, ihr Kleingläubigen. Wir wissen, Gott ist allmächtig, Gott ist liebend, Gott sieht uns und trotzdem hören wir von Real Estate und der Finanzkrise und kriegen weiche Knie und fragen, wann geht's an unsere Ersparnisse. Ja, wir wissen, der große Gott wacht über allen. Und dann hören wir ein paar ungemütliche Pressemeldungen und schon zittern wir und überlegen, ob unsere Bank einen Notdienst irgendwo eingerichtet hat, bei dem man fragen kann, um die Sorgen loszuwerden. Jesus sagt, Leute, guckt euch doch die Lilien auf dem Felde an. Seht doch das Gras, seht doch die Vögel. Gott gibt, was ihr braucht. Und Corrie ten Boom, die holländische Autorin, die hat das mal so schön gesagt. Sie hat gesagt, die Sorgen sind wahrscheinlich unsere beständigsten Gefängniswärter. Und ich glaube, sagt Corrie ten Boom, dass in der Zeit, in der wir uns sorgen, dass wir da praktisch Atheisten sind. Also da benehmen wir uns im Grunde genommen wie Atheisten. Und dann erzählt sie von einer Situation, vor einem Jahr hatte ich mir den Luxus erlaubt, 5 Minuten hintereinander zu sorgen. Und am Ende dieser 5 Minuten, als ich immer noch nicht fertig war, ging ich zu dem nächsten Spiegel, sah mir in die Augen und sagte in den Spiegel, Corrie, das riesenhafte Problem, das dir solche Sorgen macht, ist so groß, dass selbst Jesus Christus es nicht lösen kann. Und sie sagt immer, wenn ich so weit bin, muss ich anfangen zu lachen. Und dann merke ich, wie verkehrt das ist, wie kurzsichtig, wie dumm. Selbst Jesus Christus kann das Problem nicht lösen, das glaubst du doch selber nicht. Und so hilft mir Gott, sagt sie, das zu durchschauen, wie falsch das ist, wenn ich mich sorge. Gott gibt, was du brauchst, Corrie, und Gott gibt, was sie brauchen, ganz genauso. Und von daher muss man sagen, Sorgen sind nicht nur sinnlos, sondern Sorgen sind eigentlich auch sündig. Wir wollen das nicht, aber es ist so ein stilles Misstrauensvotum Gott gegenüber. Das ist so, als wenn das Kind die Mutter ständig fragen würde, kaufst du heute auch genug zu essen ein? Oder gibst du mir auch wirklich die richtige Medizin? Und dann wird die Mutter sagen, Mensch, nun vertrau mir doch. Ich gebe dir, was du brauchst. Ich sorge doch für dich, das weißt du doch. Aber so machen wir es oft Gott gegenüber. Das ist praktizierter Unglaube. Unsere ständige Sorgerei. Und das will Jesus uns hier vor Augen führen. Er will sagen, Gott gibt, was du brauchst. Das ist der erste Nagel, den er hier einschlägt. Und das war die längste Passage und der Punkt, den wir am gründlichsten ausführen müssen. Die anderen ergeben sich jetzt daraus. Aber jetzt kann ja jemand Einspruch einlegen und sagen, okay, ich verstehe schon das Argument, aber nimmst du da nicht den Mund ein bisschen voll? Gibt Gott wirklich, was wir brauchen? Wie viele Christen sind an Krankheiten gestorben, obwohl sie ihre Gesundheit gebraucht hätten? Wie viele haben in Gefängnissen gesessen, obwohl sie ihre Freiheit wohl gebraucht hätten, wie sie meinten? Wie viele brauchen dringend einen Arbeitsplatz und müssen trotzdem warten? Sind Sorgen nicht doch berechtigt? Haben wir Christen nicht doch eine ziemlich wackelige Position? Jesus hat das Problem natürlich gesehen und er gibt uns auch darauf eine Antwort. Zunächst mal, wir haben nicht gesagt, und bitte beachten Sie den Unterschied, wir haben nicht gesagt, Gott gibt alles, was ihr wollt oder erhofft, sondern wir haben gesagt, Gott gibt alles, was ihr braucht. Das ist ein Unterschied. Gott hat nirgendwo versprochen, dass er alle unsere Vorstellungen und Pläne verwirklicht, sondern er hat versprochen, dass er alle seine Vorstellungen und Pläne mit uns verwirklicht. Und Gott hat uns durch Jesus, seinen Sohn, ausrichten lassen, dass seine Pläne immer das Beste für uns sind und seine Wege immer die richtigen, die er uns führt. Und damit haben wir einen zweiten Grund, warum Sorgen sinnlos sind. Erstens, Gott gibt, was ihr braucht. Zweitens, Gott weiß, was ihr braucht. Das ist der zweite Punkt. Gott weiß, was ihr braucht. Schauen Sie, so steht's doch hier in Vers 31. Da sagt Jesus, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, und werden wir uns kleiden, nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Gott weiß, was wir brauchen. Man könnte sagen, Gott gibt, was wir brauchen, aber Gott gibt nicht immer, was wir wollen, weil wir manchmal Sachen wollen, die wir nicht brauchen, und Gott gibt uns nur, was wir brauchen. Verstehen Sie? Manchmal wollen wir was, was wir nicht brauchen, aber Gott weiß besser, was wir brauchen. Und das gibt er uns. Gott gibt, was wir brauchen. Wir können uns so schnell täuschen, weil uns einfach der Überblick fehlt. Was meinen wir nicht manchmal zu brauchen? Nicht nur unseren Kindern geht das so, die dann plötzlich meinten, sie brauchten die dollsten Dinge. Und uns Erwachsene trifft es genauso. Und wir bilden uns ein, Sachen zu brauchen, die wir am Ende gar nicht brauchen. Der Dichter Stefan Andres, der hat mal einen sehr nachdenklichen Satz gesagt. Er sagt, heute im Rückblick danke ich meinem Unglück, dass es mich durch 10 Jahre arm, unbekannt und einsam sein ließ und dadurch in die Nähe Gottes trieb. Gott wusste offensichtlich, dass er das brauchte. Er selbst hätte sich das anders ausgesucht, aber Gott wusste, dass er das brauchte. Gott weiß, was ihr braucht. Oder denken wir an Carlo Mierendorf, den Politiker, der zum Fürsten Fugger, seinem Lagergenossen, gesagt hat, wissen Sie, als Atheist bin ich in das KZ gekommen und nach allem, was ich dort erlebt habe, verließ ich es als gläubiger Christ. Als Atheist ins KZ rein und als Christ aus dem KZ wieder raus. Das war es, was er offensichtlich brauchte. Gott hat ihn diesen Weg geführt und dort in der Tiefe und Finsternis ist er dem lebendigen Gott begegnet. Gott weiß, was ihr braucht. Wir sehen den Sinn nicht immer so schnell. Manchmal mutet Gott uns Sachen zu, bei denen kapieren wir nach 20 Jahren noch nicht, warum wir das gebraucht haben. Das stimmt. Und das bedrückt uns auch manchmal. Aber lassen Sie sich das von Jesus sagen, Gott weiß, was er mit dir macht. Er weiß das ganz genau. Gott weiß, was du brauchst. Und wenn du zu Gott gehörst und wenn du dich seiner Fürsorge anvertraut hast, dann sind Sorgen deshalb überflüssig. Man könnte sagen, ein Christ, der sich trotzdem noch ständig sorgt, der benimmt sich in dieser Situation wie ein Heide. Und genau das sagt Jesus hier. Ja? Daher kommt auch unser Ausdruck, eine Heidenangst kommt von diesem Vers eigentlich. Ja, meine Heidenangst, ja. Ein Heide, das ist ein Mensch ohne persönliche Beziehung zu Gott. Einer, der ist nicht Gottes Kind. Der will nicht akzeptieren, dass er Jesus braucht, um in den Himmel zu kommen. Der ist blind für die Wahrheit der Bibel. Der lebt fern von dem lebendigen Gott. Das ist ein Heide. Und für einen Heiden, sagt Jesus, da ist die Sorge ein logischer Begleiter. Aber nicht für einen Christen. Also er macht gerade in Vers 31, 32 diesen Gegensatz deutlich. Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater, ihr, die ihr Gott zum Vater habt, er weiß, dass ihr all dessen bedürft. Die Heiden haben einen Grund, sich zu sorgen, sagt Jesus damit indirekt. Wer sich an diese vergängliche Welt klammert, wer nichts anderes hat als das, der hat allen Grund, sich zu sorgen. Der sollte sich Sorgen machen. Sie haben keinen himmlischen Vater, auf den sie sich verlassen können. Sie haben keine starke Hand, an der sie sich festhalten können. Und deshalb, wenn ein Heide einigermaßen bei Verstand ist, hat er einen ganzen Einkaufskorb voll von Gründen, warum er sich gefälligst sorgen sollte. Ein Heide muss sich sorgen oder alles verdrängen. Aber für uns Christen ist das keine angemessene Haltung, denn wer Gott zum Vater hat, der hat eine ganz andere Position. Deswegen sagt ja Jesus, euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Vor einigen Jahren gab es eine heiße Debatte im Bundestag und da muss ein Graf wohl ziemlich ausfällig geworden sein. Sie wissen ja, der Graf steht über dem Baron und der Baron über dem Freiherr. Und während der eine Graf so ausfällig wurde in dieser Bundestagsdebatte, da hat ein anderer Graf, also ein Standesgenosse, gespottet, der benimmt sich ja wie ein Baron hier. Nun gut, was hätten sie über uns gesagt? Aber so ähnlich ist das hier, wenn ein Christ, also jemand, der Gott zum Vater hat, der eine gehobene Stellung hat, wenn der sich trotzdem sorgt, dann sagt Jesus hier, der benimmt sich ja wie ein Heide. Unangemessen für seine Stellung. Nun gut, der Graf blieb ein Graf, der Christ bleibt ein Christ, aber er tut etwas, was zu seinem Stand, zu seiner Person überhaupt nicht passt, was er überhaupt nicht nötig hat. Sorgen sind sinnlos. Gott weiß, was ihr braucht und Gott hat den Überblick, um es zu wissen und er hat die Kraft, euch das zu geben, was ihr braucht. Gott weiß, er ist überlegen. Er ist viel überlegener noch als die Eltern für die Kinder. Die Eltern wissen wohl in den meisten Fällen, was die Kinder brauchen, aber auch Eltern können Fehleinschätzungen unterlaufen. Eltern sind nicht Gott. Aber Gott unterlaufen nie Fehleinschätzungen. Gott weiß immer, was wir brauchen. Und darum kann Gott uns auch immer geben, was du brauchst. Selbst wenn alle äußeren Umstände dagegen sprechen sollten. Gott ist immer überlegen. Wie immer deine Situation aussieht, Gott ist immer überlegen. Und er hat jederzeit den Überblick. Und er weiß, was du brauchst. Und wenn wir uns das klar machen, dann denke ich, dann schämen wir uns auch manchmal ein bisschen. Also ich erröte da manchmal innerlich, wenn ich denke, um was für Sachen ich mir immer noch Sorgen mache. Aber Jesus sagt uns das nicht nur, um uns zu beschämen, sondern er will uns den Spiegel vorhalten, damit wir das Problem verstehen. Und er will immer mehr Leute aus uns machen, die stark werden. Er will Leute aus uns machen, die sich im Glauben bewähren, auch in kritischen Zeiten. Und darum fügt Jesus noch diesen dritten und letzten Gedanken hier an. Wie kann das gehen? Wie können wir dahin kommen? Dass wir stark werden im Glauben, dass wir uns weniger sinnlose Sorgen machen. Vielleicht hat jemand das gehört und sagt, okay, leuchtet ja ein, Gott gibt, was ihr braucht, Gott weiß, was ihr braucht. Ich sehe das ein, Jesus, ich bin froh, dass die Sache so logisch ist. Und wenn sich das nächste Mal die Sorge heranschleicht, dann will ich schnell Matthäus 6 aufschlagen und diesen Predigtext nochmal lesen oder ich pinne mir den Gottesdienstzettel irgendwo in die Küche oder an meinen Schreibtisch. Machen Sie das. Packen Sie sich diesen Text irgendwo hin, wo Sie ihn schnell sehen können in der kommenden Woche. Das rate ich Ihnen sehr. Alles richtig. Aber Jesus, ich weiß auch, dass ich noch ganz schön ins Wanken kommen kann. Ich habe alles eingesehen, ich habe alles verstanden. Aber ich weiß, dass mein Herz mir manchen Streich noch spielen wird. Ich werde dich noch manchmal beleidigen durch mein Misstrauen. Wie kann sich da noch mehr ändern in meinem Leben? Und es ist beinahe so, als ob Jesus auf diese Frage gewartet hätte. Denn am Schluss, da zeigt er uns, was wir persönlich machen können, wie wir die Sache angehen sollen. Vers 33, da sagt der Herr, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Das ist das Dritte. Und der dritte Punkt lautet, Gott ist, was ihr braucht. Gott ist es selbst, was ihr braucht. Gott gibt, was ihr braucht. Gott weiß, was ihr braucht. Und drittens, Gott ist, also mit S, Gott ist, was ihr braucht. Er ist es selbst. Trachtet zuerst, das heißt, setzt alles daran, macht es zu eurer obersten Priorität, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Trachtet zuerst danach, dass dein Leben immer mehr unter Gottes Einfluss kommt. Trachtet zuerst danach, dreh dich mehr um Gott, um Gottes Wort, um Gottes Anliegen. Dass du dich persönlich enger an ihn bindest. Dass du immer mehr Vertrauen zu ihm gewinnst. Dass er, der lebendige Gott, dein Leben immer mehr prägen kann. Das meint der Begriff Gerechtigkeit an dieser Stelle. Der meint hier eigentlich Heiligkeit. Danach, dass Gott dein Leben nach seinen Vorstellungen immer mehr ausrichtet und formt und modelliert und dahin erzieht und dahin prägt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt, vor allem anderen brauchst du Gott selbst. Du brauchst eine engere Verbindung zu ihm und die wächst nicht automatisch. Sondern Gott hat uns ganz bestimmte Wege auch gezeigt, Mittel, wie diese Verbindung zu ihm wachsen kann. Dadurch, dass wir in seinem Wort lesen. Dadurch, dass wir uns immer wieder Zeit nehmen, um auch zu ihm zu beten. Dadurch, dass wir regelmäßigen Kontakt mit anderen Christen haben und mit ihnen gemeinsam auf Gott hören und uns an ihn wenden und uns um sein Wort scharen. Das sind alles Wege, durch die Gott uns enger zu sich ziehen will, dass wir lernen, gehorsam zu werden. Dass wir lernen, auch gehorsam zu werden in den Punkten, wo es uns schwerfällt. Jeder von uns hat ja so bestimmte Stellen, da fällt ihm der Gehorsam eher leichter und bestimmte Punkte, da fällt uns der Gehorsam eher schwerer. Und dass wir auch an den Punkten lernen, wo uns der Gehorsam noch schwerfällt. Dass wir sagen, Herr, brich da so meine letzten Widerstände. Hilf mir bitte. Und je mehr Vertrauen wir so zu ihm gewinnen, je enger unsere persönliche Beziehung zu Gott wird, umso weniger Gewicht werden die Sorgen in unserem Leben haben, sagt Jesus. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Sieh zu, dass du immer mehr seine Perspektive für dein Leben bekommst. Und je mehr du dein Leben von Gott füllen lässt, umso weniger Platz und Angriffsfläche haben deine Sorgen. Je wichtiger es dir ist, im Himmel anzukommen, umso gelassener und freier und fröhlicher wirst du hier auf dieser Erde leben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Jesus sagt, wenn ihr eines am dringendsten braucht, dann ist es Gott. Wenn du zu ihm gehörst, dann hast du überhaupt keinen Grund, dich mehr zu sorgen wie die Heiden. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du kein Heide mehr. Natürlich werden die Sorgen immer wieder Anläufe nehmen. Natürlich kann es sein, sie kommen nach Hause und plötzlich kriegen sie irgendeinen unerfreulichen Anruf, der irgendeine Situation vielleicht in ihrer weiteren Familie betrifft. Und schon kocht das alles wieder in ihnen hoch und sagen, wow, wie wird das jetzt werden? Oder sie sitzen zu Hause noch vor einer Aufgabe, die sie irgendwie für die Uni erledigen müssen. Und plötzlich fällt ihnen ein Menschenskind, morgen ist die und die Prüfung. Und die Zeit wird immer knapper bis zum Schlussexamen. Und dann kriecht das wieder hoch. Oder sie gucken in ihre jüngsten Bankauszüge. Und das lässt sie erschrecken. Und sie sagen, meine Zeit, wie soll ich rumkommen? Der Monat ist erst am Anfang. Es gibt so viele Dinge, die uns natürlich auch als Christen angreifen und Sorgen machen können. Das ist ganz klar. Wir leben noch mitten in dieser Welt. Und der Herr Jesus hat auch nicht gesagt, dass wir hier angstfrei leben können. Er hat ganz klar gesagt, Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst. Nicht immer, das ist nicht unser Grundgefühl, aber es kommt vor. Aber seid getrost, sagt Jesus, ich habe die Welt überwunden. Aber ihr habt noch Angst, das gehört noch zur Realität eures Menschseins dazu. Das ist wohl wahr. Aber wenn die Sorge wieder nach dir greift, dann darfst du dich darauf verlassen. Gott weiß nicht nur, was du brauchst, sondern er gibt dir auch, was du brauchst. Und wenn er dir etwas nicht gibt oder noch nicht gibt, dann nicht, weil er dich vergessen hätte. Denn das kann er gar nicht. Er ist immer bei dir. Vor allem brauchst du ihn selbst. Und darum trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das bleibt unsere wichtigste Aufgabe als Christen. Solange wir auf dieser Erde sind, dass wir uns um Gott drehen, dass wir seine Nähe suchen, dass wir gehorsam werden wollen, dass wir da wirklich lernen. Das ist kein Krampf, sondern das ist eine Richtung, in die Jesus uns ziehen will und in die er uns auch hintragen will. Und dann wird Gott selbst dafür sorgen, dass uns dieses alles zufällt. Er wird uns reich beschenken. Er wird uns beschenken, vielleicht sogar mit Kleidung, mit Nahrung, manchmal sogar mit Geld. Kann Gott auch machen. Wie viele Christen haben das schon erlebt, dass Gott ihnen auf wundersame Weise hat Geld zukommen lassen, als sie es so dringend brauchten. Oder mit anderer Hilfe. Ein Bäcker hat beispielsweise gesagt, ich werde am Sonntag mein Geschäft nicht aufmachen, weil ich zum Gottesdienst gehen will. Ich will die Zeit für Gott mir nehmen. Und er hat gesagt, ich habe oft erlebt, dass Gott mir auf andere Weise das Geld wieder reingebracht hat. Dann hat meine Maschine länger gehalten, als ich erwartet hatte. Oder es ist an anderen Tagen umso besser gelaufen. Ich habe keine Garantie dafür, dass es immer so klappt. Aber Gott steht zu mir. Er bringt mich durch, wenn ich vor allem nach seinem Reich trachte. Wenn ich mit meiner Steuer ehrlich bin, was meinen Sie, für wie viele Christen, die kleine Unternehmen haben, mittelständische Unternehmen, was für eine Anfechtung für viele das ist, mit diesen zum Teil brutalen Steuergesetzen auf eine verantwortungsvolle Weise umzugehen. Das ist eine große Versuchung. Und wie dann Geschäftsleute immer wieder bezeugt haben, gut, ich habe es gemacht, weil Gott sagt, wir sollen die Obrigkeit achten und wir sollen keine Verbrechen begehen in diesem Staat. Und Gott hat mir doch irgendwie durchgeholfen und es hat gereicht und selbst wenn mal ein Geschäft eingegangen ist, hat er mir eine neue Perspektive gezeigt. Gott versorgt uns. Und wenn es nicht gleich aufgeht, dann stimmt es trotzdem. Es wird euch alles zufallen. Tragkraft, Mut, notfalls durch die Not hindurchzugehen. Notfalls durch die Not hindurchzugehen. Aber Gott hat immer das richtige Timing, immer den richtigen Zeitplan. Und darum sagt Jesus zum Schluss noch einmal, weil das wahr ist. Darum müsst ihr nicht in euren Sorgen hängen bleiben. Das wichtigste Mittel gegen die Sorgen steht hier in Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und schauen Sie, das ist auch ganz logisch. Je enger wir an Gott dran sind, an Jesus dran sind, umso schneller können wir ihm die Sorge gleich abgeben. Ja, wie so eine heiße Kartoffel. Die Sorge kommt und wir haben sie und sie brennt uns in den Fingern und wir geben sie gleich an Gott wieder ab. Je näher wir an ihm dran sind, umso selbstverständlicher wird das für uns werden, ihm die Sorge gleich so hinzuschieben wie eine heiße Kartoffel. Und darum schließt Jesus am Ende mit diesem hellen Blick in die Zukunft. Er sagt im letzten Vers, Vers 34, darum sorgt nicht für morgen, denn Der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Das heißt, der morgige Tag, der Montag, der ist in den besten Händen, die es gibt. Der morgige Tag ist in den Händen deines Vaters im Himmel. So, und Gott hat gesagt, dass er dir alles zufallen lassen wird, was du brauchst. Morgen ist zwar unbekannt, aber morgen ist nicht ungewiss. Jesus macht dir den Blick frei, egal wie dein Montag aussehen wird morgen. Der morgige Tag ist in den besten Händen. Und weil das stimmt, hast du den Rücken frei für die Aufgaben von heute. Wie viele Christen sagen, gestern ist vorbei, morgen ist noch nicht da und heute hilft der Herr. Natürlich, das macht Jesus auch deutlich hier in Vers 34, das Morgen ist nicht unbedingt ein Spaziergang. Jesus sagt, jeder Tag hat seine eigene Plage. Das kann durchaus Plage geben auf ihrem und meinem Weg morgen. Das kann sein. Und manchmal brauchen wir das, dass es Plage gibt auf unserem Weg. Aber du arbeitest mit Netz. Und der Herr hält dich fest. Und darum kann dich die Sorge nicht fertig machen. Denn du darfst sie immer wieder abwerfen bei Jesus. Am Anfang hatten wir gesagt, dass die Sorge so etwas wie eine radioaktive Verseuchung unseres Herzens ist, dass sie entsorgt werden muss. Und vielleicht erinnern Sie sich dran, wie vor einigen Jahren so radioaktiver Müll durch Deutschland gefahren wurde mit Waggons, weil man den radioaktiven Müll nirgendwo loswerden konnte. Ja, die Politiker hatten sich wegen der Endlager da nicht richtig einigen können und dann gab es Behinderung des Transportes und so fuhr diese Bahn durch Deutschland und wurde ihren radioaktiven Müll nicht los. Es gab scheinbar keine Entsorgung. Und so geht es vielen Menschen mit dem Sorgenmüll ihres Lebens. Die fahren kreuz und quer durchs Land, von einem Therapeuten zum anderen. Sie probieren alle möglichen Rezepte aus, Medikamente, Reisen, Fernsehen, Therapien, religiöse Gurus, positives Denken und was es alles gibt. Und sie werden den Sorgenmüll nicht los, sie kriegen ihn nicht entsorgt. Sie machen sich neue Zeitpläne und probieren neue Managementstrategien aus und sie werden trotzdem den Sorgenmüll nicht los. Sie finden kein Endlager. Jesus hat uns heute Morgen gezeigt, dass das nicht so bleiben muss. Er hat gesagt, es gibt ein Endlager, wo wir die Sorgen endgültig abladen, wo wir sie hinwerfen können. Und das ist der Herr Jesus selbst und das ist der Vater im Himmel. Und bei dem schrumpfen auch unsere riesigsten Sorgen auf Fliegengröße zusammen, weil sie vor seiner Macht ausgespielt haben. Denn Gott gibt, was wir brauchen. Gott weiß, was wir brauchen. Und Gott ist es selbst, was wir brauchen. Er ist der, den wir brauchen. Vor vielen Jahren war das da, fand ein Christ, als er in einer Pension war, in einem Gästebuch, in das er sich auch eintragen wollte zum Abschied, folgendes kleine Gedicht. Da stand, mein armes Herz hienieden, von manchem Sturm bewegt, das findet erst zum Frieden, wenn es nicht mehr schlägt. Naja, ist etwas Gebrauchslyrik, aber es war klar, wie der Gast das meinte. Und was glauben Sie, hat der Christ darunter geschrieben? Er hat geschrieben, mein armes Herz hinein, von manchem Sturm bewegt, das fand erst wahren Frieden, seit es für Jesus schlägt. Das war gute christliche Gebrauchslyrik. Aber es ist wahr, diesen Frieden, das heißt ja nicht Problemlosigkeit, das heißt ja nicht Wolkenkuckucksheim und immer leichtes Leben, aber es heißt tiefen, echten Frieden findet unser Herz erst dann, wenn es für Jesus schlägt. Denn er ist das Endlager für unsere Sorgen und er gibt uns einen Schlüssel, mit dem wir gewissermaßen die Müllkippe, das Endlager für die Sorgen aufschließen können. Und dieser Schlüssel ist das Gebet. Darum möchte ich Ihnen mitgeben dieses Wort des Apostel Petrus, der das so wunderbar eigentlich alles zusammengefasst hat, was wir in dieser Predigt studiert haben. In 1. Petrus 5, Vers 7, da sagt er, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Dass wir sie wirklich richtig auf ihn drauf werfen, dass wir sie wegschmeißen, dass wir sie im Gebet ihm wirklich geben. Und wissen Sie, wie der Vers davor lautet? Der heißt, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das heißt, stellt euch unter Gott, demütigt euch unter seine Hand und sagt, Herr, du machst es richtig, ich will dir vertrauen. Du machst es richtig zu deiner Zeit. Und dann können wir werfen. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Denn er sorgt für euch. Und je mehr die Sorge weicht, umso mehr hält der Dank Einzug. Das ist großartig. Welche Sorge drückt Sie zurzeit am schlimmsten? Vielleicht sagen Sie, oh, wenn es mal nur eine wäre. Egal was es ist, Sie müssen sich nicht länger damit rumquälen. Werfen Sie es wirklich hin auf den Herrn Jesus. Sagen Sie es ihm. Vielleicht schließen Sie sich heute Abend irgendwo ein und knien nieder vor Ihrem Bett oder wo auch immer und packen das alles mal aus und sagen, Herr, du weißt, seit Tagen, seit Wochen, vielleicht seit Monaten kriege ich diese Gedanken nicht mehr aus dem Kopf. Und wenn mal eine stille Minute ist, dann greift es wieder nach mir. Bitte, bitte nimm es hin. Ich werfe es dir gewissermaßen vor die Füße. Ich werfe es auf dein Herz. Und ich danke dir, dass du dich dessen annimmst. Verstehen Sie? Er will das, dass wir das so machen. Das heißt nicht, dass wir nicht immer noch mal wieder schwach werden können. Das können wir wohl. Und wir müssen dieses Gebet sicherlich in manchen Fällen auch häufiger sprechen. Aber so bringt der Herr uns durch. Wir dürfen ihm das wirklich abgeben. Und Sie werden dann merken, das ist keine Durchhalteparole, sondern es ist sehr, sehr wahr, was wir dann singen werden. Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes harrt. Sollt ich sein, der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort. Er stürzt der Himmel, eh mich täuscht dein Wort. Du hast zugesaget, wer da bittet, nimmt. Wer da sucht, soll finden, was ihm Gott bestimmt. Wer getrost im Glauben mutig klopfet an, dem wird ohne Zweifel endlich aufgetan. Nun, so will ich's wagen, Herr, auf dein Gebot. Alle meine Sorgen, eigene und fremde Not, all mein heimlich Grämen, alles, was mich quält, dir ans Herz zu legen, der die Tränen zählt. Und wissen Sie, die Bibel sagt, Gott zählt die Tränen nicht nur, sondern er wischt sie auch ab. Er nimmt die Sorgen auch wirklich weg. Solange wir hier auf dieser Erde sind, wird die Macht der Sorgen immer wieder nochmal nach uns greifen. Aber sie darf uns nicht mehr bestimmen. Sie darf kein Dauergast in unserem Herzen werden. Denn wo Jesus das Hausrecht besitzt, hat die Sorge ihr Recht verloren. Sorgen sind sinnlos. Aber Sorgen sind auch machtlos. Denn Jesus ist stärker. Amen.